Heilung, Lektion 9. Zum Einprägen, Jakobus 5, 14 bis 15. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Die Gesetze, die uns vor dem Bösen beschützen. Liebe Brüder und Schwestern, wir informieren euch über unsere Situation zu Hause. Das kleine Mädchen ist mit Jesus gegangen. Aber wir haben herausgefunden, dass sie seit der Zeugung missgebildet war. Und diese Kinder sterben schon im Bauch oder leben für wenige Tage nach der Geburt. Und nach schwerem Leiden für sie und ihre Familie. Wir danken somit Jesus, dass er sie vorher genommen hat. Leider glaube ich aber, das, was passiert ist, ist nicht ein Fehler der Natur, sondern der Herr möchte uns eine Lektion geben, da er diese Probe erlaubt hat. Die Eltern dieses Kindes, das heißt unsere Tochter und ihr Ehemann, verhalten sich nicht gut mit uns nach dem, was passiert ist. Sie haben uns gebeten, sie nicht zu besuchen und nicht zu telefonieren. Wir sollen zur Seite treten, ohne irgendwelche Erklärungen. Der Schmerz des Verlustes unserer Tochter ist noch größer als der Verlust unseres Enkels. Ich habe gebetet und ich denke, ich habe verstanden, dass sie Opfer falscher Lehren sind und falscher Kirchen. Auch mein Sohn, welcher die gleiche Kirche besucht, hat von uns Abstand genommen. Giuseppe, du predigst richtig gegen die toten Kirchen. Aber manchmal haben wir dich gehört, als du gesagt hast, dass es besser sei, auch nicht so gute Kirchen zu besuchen als gar keine. Wir glauben hingegen, dass es besser ist, alleine zu sein, als solche Kirchen zu besuchen. Denn diese sind völlig verschoben und voller Dämonen, wo Hirnwäsche stattfindet, wie im Falle unserer Kinder. Die Kirchen hier sind nicht evangelische Kirchen, sondern wir haben verstanden, dass sie tatsächlich Sekten sind. Unsere Kinder sind unter der Magie und im Moment können wir überhaupt nicht mit ihnen sprechen. Ich hätte gerne, dass man über diese Gefahren spricht, während eurer Sendung. In ihrem Fall habe ich herausgefunden, dass es sich um den positiven Gedanken handelt. Das heißt, auch wenn es offensichtlich ist, dass es ein Problem gibt, muss man einfach das Problem ablehnen und es nicht sehen. Und ihm mit Glauben entgegentreten und sagen, meinem Kind geht es gut, es ist nichts falsch, auch wenn Ärzte die klare Diagnose gestellt haben. Und als dann das Kind wirklich tot war, waren sie völlig verwirrt. Ihr Glaube der Positivität hat nicht funktioniert. Mit lieben Grüßen vor einem toten Körper eines Kindes, das du für 9 Monate lang im Bauch getragen hast, gibt es keine Worte. Das Wichtigste ist, diese Personen zu umarmen, mit viel Liebe und sich um sie zu kümmern. Jetzt möchte ich die Eltern nicht mehr sehen, die ihnen geholfen haben und so fest sie konnten, die für sie gebetet haben, für die Schwangerschaft gebetet haben, ist es sehr traurig, dass sie jetzt nicht mehr gesehen werden wollen, da sie ja wirklich nichts Schlechtes getan haben. Sie haben sie nur gesegnet und ihnen geholfen. Es ist offensichtlich, dass die Kirche, die sie besuchen, ihren Verstand mit weiß nicht was füllen. In dieser Kirche wissen sie, dass sie mit uns im Kontakt sind und dass wir eine freie, kirchliche Kirche sind, ohne Etiketten. Wir sind gegen alles, was nicht das Evangelium ist. Es ist offensichtlich, dass sie ein Kirchengebäude sind. Ich kenne sie nicht persönlich und kann daher nicht urteilen. Wir müssen alles im Konditional sagen. In der Zwischenzeit beten wir zum Herrn, dass er eine Änderung bringt, dass er ihnen hilft. Denn bis zu einem tatsächlichen Beweis sind wir alle Brüder und Schwestern. Gott liebt alle Kirchen. Was macht man vor der Aussage, ich erkläre, dass es dem Mädchen gut geht und dass sie gesund ist? Und dann das Mädchen gestorben ist und es scheint, als hätte der Glaube nicht funktioniert. Ist es falsch, so zu beten oder was ist passiert? Aber ich bitte diesen Bruder, diese Schwester, welche die Eltern nicht mehr sehen wollen, dass sie aufwachen und dass sie zurückkehren, um mit ihnen zusammen zu beten. Okay? Wir kennen diese Brüder und Schwestern gut und sie bereiten sich vor, zu uns zu kommen. Sie sind eine kleine Tribu und sind sehr wertvoll. Es ist sehr traurig zu sehen, wie der Teufel alles trennen kann. Man kann sich nicht um eine katholische oder protestantische Kirche vereinen oder mit Bruder Giuseppe. Man muss sich mit Jesus und vor Jesus vereinen und mit dem Evangelium. Auch ich glaube an den sogenannten positiven Gedanken. Ich glaube daran, wenn ich Heilung erkläre und dem Teufel befehle, wegzugehen, dass er geht und Gott Dinge herbeiführt, die gar noch nicht sind. Römer 4, 17. So sagt Gott schon in der Heiligen Schrift zu Abraham: Ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn Abraham vertraut dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Glaube auch ich an diese Dinge? Ich glaube an die Erklärung unseres Glaubens. Ich glaube nicht an die Krankheiten, die ich sehe. Ich glaube an die Heilung, welche ich nicht sehe. Hier kann nun der Teufel eindringen und die Sachen vermischen. Das heißt, das Offensichtliche ablehnen. Wenn ich sage, dass ich nicht an die Krankheiten glaube, welche ich sehe, sondern an die Heilung, die ich nicht sehe, sage ich nicht, dass es die Krankheit nicht gibt. Es gibt sie, aber ich glaube an Jesus Christus und nicht an die Krankheit. Ich sage aber nicht, dass es sie nicht gibt. Klar gibt es sie, nur dass es sie eigentlich gar nicht geben sollte, denn der Teufel hat kein Anrecht auf deinen Körper. Sie sollte es geben, aber in der Anwesenheit des Glaubens sollte es sie nicht geben. Aber es gibt sie. Was heißt das? Das heißt, dass der Glauben wachsen muss, bis die Krankheit geheilt wird. Denn die Krankheit gibt es, denn sonst würde ich gar nicht dafür beten. Ich habe sehr viele Wunder gesehen, und zwar persönlich. Ich bin nicht einverstanden mit dem positiven Glauben, der die Krankheit einfach nicht sieht und ablehnt. Aber wenn unser Glauben nicht reicht, dann müssen wir uns nicht entmutigen. Und vor allem sollte man Gott nicht dafür die Schuld geben. Die Schuld gehört dem Teufel. Mein Gott, warum hat es nicht funktioniert? Es ist nicht Gottes Schuld, wenn es nicht funktioniert hat. Gib die Schuld dem Teufel oder dem Fehlen unseres Glaubens. Das Problem liegt dort. Das Problem liegt nicht bei Gott, sondern das Problem liegt bei uns. Okay? Versuchen wir, diesen Fehler nicht zu begehen, denn sonst stehen wir in völliger Verwirrung und wir sind entmutigt. Wir verstehen nichts mehr. Nicht mal vor einem Tod müssen wir uns verwirren lassen, denn es ist nicht Gott, der es nicht geschafft hat. Erinnern wir uns an das Wort, welches sagt, Matthäus 9, 29. Da berührte er ihre Augen und sagte: Was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Damit sagt Jesus nicht, wenn du nicht heilst, ist es Gottes Schuld. Wenn du nicht heilst, hat etwas im Gottesreich nicht funktioniert. Er sagt, es soll euch geschehen gemäß eurem Glauben. Es ist unser Glauben, der hier zur Frage steht. Somit ist es der Glauben, der heilt, und das Fehlen des Glaubens, welcher nicht heilt. Jesus hat geheilt. Gott hat geheilt. Vor 2000 Jahren auf dem Kreuz. Okay? Es ist der Glauben, der den Unterschied macht. Es ist nicht Gott, welcher den Unterschied macht. Denn Gott hat es schon getan. Den Unterschied, der macht nicht mehr er jetzt. Gott hat es uns schon gegeben, das Geschenk. Und es nützt nicht, wenn wir zu Gott schauen, um Heilung zu erfahren. Im Neuen Testament ist es nicht mehr wie im Alten Testament, wie bei Elias. O Herr des Himmels, erhöre mich. Zeige mir, dass du Gott bist und das Feuer herunterlässt. Im Neuen Testament ist es nicht mehr so. Matthäus 10, 1. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Lukas 10, 19. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Lukas 9, 1-2. Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Matthäus 8, 16-17. Am Abend brachte Malfine von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Beauftragen, befehlen, erklären, dem Teufel befehlen zu gehen, die Heilung befehlen, dass sie sich manifestiert. Ich bitte niemals Gott zu heilen. Wir sind keine Bettler. Oh, wir bitten dich, Gott, heile mich. Oh, wir betteln dich an, Gott, jag den Teufel fort. Nein und nein, wir befehlen dem Teufel. Wir sind die Befehlsführer. Der Teufel ist jener, der gehorchen muss. Er sagt es dir nicht. Er zeigt es dir nicht. Er tut so, als müsste er es nicht. Aber er muss es tun. Er ist immer unter unseren Füßen. Römer 16, 20. Denn Gott, von dem aller Friede kommt, wird bei euch den Satan bald endgültig besiegen und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Christus sei mit euch. Wir sind keine Bettler, wir sind Commander. Wollen wir das in unserem Schädel verstehen, dass wir das können? Ja, Matthäus 10, 1 hat uns die Macht gegeben, Dämonen wegzujagen. Aber die waren Jünger, wir sind es doch nicht. Und wie kann ich heilen, indem ich befehle? Das heißt, dass wir alle Jünger sind, wenn wir es glauben. Oder? Nicht nur ein einziger. Es gibt Leute, die können das besser als ich. Also auch dann, wenn es scheint, dass Gott dein Gebet nicht erfüllt hat. In der Tatsache hat das schon getan. Gott hat Gesetze geschrieben. Aber wir müssen sie studieren, sie lernen und uns ihnen anpassen. Und nicht umgekehrt. Klar gab es Jahrhunderte, in denen alle Kinder, die geboren wurden, in 30% starben. Oder ihre Mütter starben. Auf 100 Frauen, welche Kinder zur Welt brachten, 30 starben. Und das sind wissenschaftliche Statistiken. Warum hat sie Gott nicht gerettet? Hat er sie nicht geliebt? Das hat mir nachher herausgefunden. Die Ärzte haben sie sterben lassen, weil sie sich von einer Geburt zur anderen nicht die Hände wuschen. Sie steckten ihre Hände in der Vagina der Mütter, um das Kind herauszuziehen, und gingen danach zur nächsten Mutter. Warum wussten sie das nicht? Sie wussten es nicht, weil sie die Bakterien und Bazillen noch nicht kannten. Habt ihr verstanden? Sicher hat sich jemand beklagt. Warum hat Gott sie nicht gerettet? Es ist nicht Gott, der es erlaubt. Es gibt Gesetze. In der Bibel zum Beispiel steht, dass die Hebammen, welche Blut während der Geburt angefrührt hatten, mussten für eine Zeit sich säubern. Sie mussten sich waschen, wenn sie voller Blut waren. Aber die gottlosen Ärzte brauchen sicher nicht die Bibel zu lesen. Tatsächlich lasen sie nicht und diese Sachen wussten sie somit nicht. Die gottlosen Ärzte haben sich immer als überlegen benommen. In den alten Jahrhunderten dachten sie, bräuchten es nicht, die Bibel zu lesen, die Gesetze Gottes zu beachten. Und somit starben 30% der Mütter. Es hätte gereicht, wenn sie das dritte Buch Moses gelesen hätten. Auch damals gab es viele Personen, die Gott anklagten, weil sie sagten, er liebe uns nicht und interveniere nicht, um diese Frauen zu retten, welche starben. Aber Gott hat seine Gesetze, okay? Wir müssen diese herausfinden. Es ist nicht Gott, der uns nachrennen muss. Ich bitte dich, lese meine Bibel. Nein, hier ist die Bibel. 5. Mose 30, 19. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Hier sagt Gott, ich setze die Wahl vor dich, das Leben oder der Tod, der Segen oder der Fluch. Du musst wählen. Hiob 42, 3. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Hiob sagt, ich kenne nicht. Was muss ich somit tun? Lerne. Sprüche 25, 2. Gott wird geehrt für das, was er verborgen hält, aber der König erlangt nur Ansehen, wenn er alles erforscht. Die Herrlichkeit Gottes versteckt die Dinge. Und es ist die Herrlichkeit von uns, der Könige und Königinnen, diese zu erforschen. Gib ihm nicht die Schuld. Gott hat das Gold unter dem Berg versteckt. Ich muss den Pickel nehmen und graben. Ach, wie viel Schweiß das braucht. Warum schickt er es mir nicht per Post? Dort hat es meinen Briefkasten. Jeden Morgen kann er mir ein Kilo Gold senden. Nein, geh in den Berg und grabe selbst. Sonst wirst du vor Hunger sterben. Matthäus 7,7. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Somit sagt Gott euch, suche, 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 suche. Denn wenn Gott dir den bereiten Brei geben würde, würde sich sein Reich mit Faulpelzen überfüllen. Nichtsnutze, Halbherzige, von Laodicea, von Teufeln. Gott hingegen hat einen Engel vor den Garten Eden gesetzt. Ein Engel voll Feuer, siehe Moses 3. Und wenn du versuchst, in den Garten einzutreten, wird er dich töten. Was ist heute das Feuerschwert? Angela, um heute die Errettung zu erhalten, was ist das Feuerschwert? Das Schwert ist das Wort Gottes. Das Feuerschwert? Weiß ich nicht. Nein, nein, Angela. Heute ist das Feuerschwert, das du überwinden musst, um Heilung zu erfahren. Physisch, um Errettung zu erfahren, ist der Leidensweg. Das Leiden von Christus. Die Schwierigkeiten von Christus. Es ist nicht der bereitgestellte Brei. Es ist nicht, sich auf einen warmen Kirchenbank zu setzen, einem Sermon anzuhören, der tot ist, und herauszugehen, noch toter, als du vorher warst. So bekommst du die Errettung nicht. Du musst den Leidensweg wärmen, mindestens einmal. Nur dann wird Gott dir die Errettung geben. Wenn du danach zu deinem Erbrochenen zurückgehst, wirst du sicher die Krone verlieren. Du wirst nicht die Braut Christus sein. Du wirst die Berufung verlieren, aber die Errettung wirst du nicht verlieren. Denn diese hast du über die Güte Christus erhalten. Aufgrund der Integrität des Wort Gottes, des Wort Christus. Er kann und will seine Gesetze nicht ändern. Er kann nicht verhindern, dass jemand stirbt, dass ein Kind stirbt, dass jemand mit einem Handicap geboren wird. Gott ändert seine Gesetze nicht, nur weil die Welt sie nicht lernen will, ihm nicht folgen und nicht gehorchen will. Gott wird sich nicht ändern, weil zum Beispiel das Gesetz der Schwerelosigkeit ändern, nur weil du etwas in die Luft wirfst und es dir auf den Kopf fällt. Und er wird es nicht ändern, nur zum Verhindern, dass, wenn sich jemand vom Balkon stürzt, auf den Boden fällt. Es sind wir, die die Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen. Wir haben eine Solarzelle installiert. Ich habe meinem Sohn gesagt, pass auf, wenn du dort runterfällst, tschüss. Es ist an uns, aufzupassen für ihn, es zu lernen und zu befolgen, seine Gesetze zu befolgen und uns darum anzupassen. Wenn ein Kind tot geboren wird, dann hat es das nicht funktioniert. Ist es die Schuld Gottes? Nein, es ist meine Schuld. Und Gott liebt ihn nicht? Nein, ich bin es, der ihn nicht liebt. Ich muss aufwachen. Ich musste früher die Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wenn ich mit dem Auto fahre gegen einen Pfahl und sterbe, was würde ich sagen? Gott, warum hast du da einen Pfahl hingetan? Aber was? Warum hat Gott einen Pfahl hingetan? Aber du, wache auf. Der Pfahl stand immer da. Wenn du das Auto fährst, musst du vorwärts schauen. Aufpassen und dich nicht ablenken lassen. Hier leben wir in einer Nation. Wenn jemand auf der Straße stirbt, setzen sie ein Kreuz dahin. Es hat nun überall Kreuze. Du siehst auf Leute auf den Straßen, welche Blumen darin setzen. Du fährst mit dem Auto und siehst ein Fahrrad mit Blumen. Das heißt, ein Junge ist mit dem Velo gestorben. Du sagst, das war ein Fehler. Hat den Glauben nicht in positiver Art erklärt. Nein, 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 das mache ich auch. Du kennst mich doch, oder? Was mache ich, wenn Jesus mich benutzt, um zu heilen? Wir erklären die Person als geheilt. Exakt, wir erklären sie als geheilt. Für mich ist sie geheilt. Vielleicht ist es sie nicht, aber für mich ist es so. Und wenn du irre bist und gesagt hast, er sei geheilt und er ist es nicht, weil er auch nicht daran glaubt? Ich glaube jedoch daran. Vor einem Tag habe ich eine Ehefrau geheilt und gesagt, okay, beten wir mit meinem Glauben, damit du heilst. Dieser Mann hat angefangen, sich besser zu fühlen mit meinem Glauben, weil er nicht glaubte, er war ungläubig. In diesem Fall gebrauche ich die Heilung, um ihn zu verwandeln. Und Gott segnet mich. Ich lese diese Schrift, welche du vorher erwähnt hast. Römer 4, 17. So sagt Gott schon in der Heiligen Schrift zu Abraham: Ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Ja, in Gottes Augen ist er das. Denn Abraham vertraut dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Das ist lebendiger Glauben, echter Glauben. Gott ruft ins Leben Dinge, die noch nicht sind. Das macht Jesus. Er hat 14 Kilometer gelaufen und was hat er dann gemacht? Lazarus ist gestorben und er geht ganz gemütlich und sagt: Lazarus, komm, schnell, wir gehen. Nein, nein, wir gehen nirgends hin. Bleib ruhig. Es gab den Film Jesus 2000. Es gibt den Film Jesus 2000. Wie sagt man das auf Deutsch? Jesus, Jesus ruft uns. Es gibt einen Mann, der auf dem Pferd Jesus holen geht. Komm, Jesus, spring auf das Pferd. Ich bring dich zu Lazarus. Er ist krank. Jesus sagt ihm: Nein, geh nur du. Was? Verstehst du nicht, dass du ihn heilen kannst? Schnell, spring aufs Pferd, ich bringe dich. Stell dir Jesus vor, auf dem Pferd. Schnell, schnell, bevor der Teufel kommt. Dieser Regisseur hat das gut interpretiert, finde ich. Jesus sagt: Ah, bleib ganz ruhig. Jesus, er ist am Sterben. Wie kannst du das nicht auf dich nehmen? Er war verärgert mit dem Mann auf dem Pferd. Willst du nun gehen, bitte? Ja, und dann kam Jesus nach 4 Tagen und findet Lazarus tot vor. Und die Schwestern, siehe Johannes Kapitel 11. Herr, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Ach, es ist eine lange Geschichte. Jesus kommt dem Grab näher. Lazarus ist noch tot und er stank auch. Was macht Jesus? Er sagt: Danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Noch bevor er ihn vom Tode auferweckt. Jesus dankt, dass er wieder auferstanden ist. Aber Entschuldigung, Jesus, sind wir am Scherzen? Du erklärst etwas, das es gar nicht gibt? Du bist ein Lügner. Du verleugnest das Offensichtliche. Hier haben wir einen Krebs, einen Tumor, eine Lähmung. Und du sagst mir, dass er geheilt ist? Berühre es. Sieh, das nennt man Krebs. Der geheilt ist? Ja, ich weiß, dass es sich Krebs nennt. Aber für mich ist er geheilt. Welche Mathematik hast du denn studiert? In welche Universität bist du gegangen? Die Universität des Himmels, Johannes 4,17. Gott nennt Dinge, welche es nicht sind, als es sie gäbe. Markus 11,24. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Perfekt. Betet somit, glaubend, dass Dinge, worum ihr gebetet habt, schon existieren. Und ihr werdet sie bekommen. Rechnet damit, dass ihr sie schon habt. Das Verb ist in der Vergangenheit. Dass ihr sie bekommen werdet. Verb in der Zukunft. Tue so, als hättest du sie schon bekommen und morgen wirst du sie bekommen. Verstehst du das? Bete somit mit dem Bewusstsein und ohne Zweifel, dass du sie schon in der Vergangenheit bekommen hast. Und du wirst sie in der Zukunft erhalten. In der Welt. Das ist klar. Das alles hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, denn es wäre, wie wenn du mit deinem Bankscheck in die Bank gehst und sagen würdest: Guten Tag, liebe Frau, ich habe hier einen Scheck über 1 Million Euro. Sie sagt dir: Ah, gut. Somit bete, dass es hier 1 Million Euro gibt und morgen wirst du sie haben. Niemand wird diesen Scheck nehmen. Das ist der Glaube. Josua 1,8. Sag dir diese Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Nun, was sagt dieses Buch des Gesetzes? Wie heißt dieses Buch des Gesetzes, Angela? Die Bibel, Evangelium für uns. Was ist unser Gesetz? Das Evangelium. Es ist nicht mehr Moses, sondern Jesus. Wenn er das Gesetzbuch nennt, meint er das Evangelium. Das war vor der Sintflut, das vorher und nun das Evangelium. Also sagt er, es zu meditieren in der Kirche, eine Stunde in der Woche. Nein, er sagt es, meditiere es Tag und Nacht. Habt ihr das verstanden, Geschwister? So kommt die Blume heraus, blüht die Rose, die Tulpe des Glaubens. Wenn wir es Tag und Nacht meditieren, wenn du es meditierst, dann tränkst du den Glauben und er wächst. Wenn du die Schrift eine Stunde in der Woche in der Kirche meditieren gehst, vermutlich auch noch abgelenkt von irgendetwas, wo es einen verkleideten Pastor hat, der dort predigt, einen toten Sermon, ist es logisch, dass dir der Glauben fehlt. Du hast nicht den Glauben des Pastors. Und der Pastor macht überhaupt nichts. Und du machst noch weniger als er, oder? Nein, hingegen, wenn ich zu Hause morgens und abends die Schrift meditiere, dann vor einer Krankheit mit dem Glauben gehen, gehe ich nicht mit dem Glauben des Pastors vom Sonntag oder mit dem Glauben von Bruder Giuseppe vom Südamerika, sondern ich gehe mit meinem Glauben. Vor deinem Glauben hat der Teufel Angst. Aber es wird gesagt, dass wir es Tag und Nacht meditieren müssen. Darum, um es zu entdecken und Glauben zu haben und das Wort zu verstehen, muss man es Tag und Nacht meditieren. Der spricht zu dir, er gibt dir solche wunderbare Dinge. 5. Mose 11, 18 bis 28. Bewahrt deshalb diese Worte im Herzen, denkt immer daran, schreibt sie zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die Stirn. Bringt die Gebote auch euren Kindern bei, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Hier verstehen wir den Grund, warum Leute bekommen und andere nicht. Leute, welche beten und es passiert nichts, und andere beten und es passieren Wunder. Es hängt davon ab, welchen Wert wir dem Wort Gottes geben. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Solange Himmel und Erde bestehen, werdet ihr und eure Nachkommen dann in dem Land bleiben können, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Verstanden? Auf den Toren deiner Stadt musst du das Wort Gottes schreiben. Du kommst hingegen in eine Stadt und was findest du vor? Homosexuelle, lesbische Dinge, das Rechte der Lesbischen, die Rechte der Homosexuellen, die Rechte der Tiere. Und wo verbleibt das Wort Gottes? Es ist klar, dass jede Stadt unter Verfluchung steht. Es ist logisch, wenn du nicht aufpasst, wie und wo du hingehst, dass sie dich töten. Und wie du das Auto fährst, kann ein Unfall geschehen. Es gibt keine Stadt, welche nicht unter einem Fluch steht. Warum? Weil im Zentrum der Stadt eine Gemeinde steht, voll von Lesbischen, Atheisten, Transsexuellen, Homosexuellen, ein Rudel von Politikern, welche rechts nicht von links unterscheiden kann. Es ist logisch, dass diese unter Fluch stehen. Sie streiten sich dort. Wir müssen einen Bürgermeister ernennen. In Rom geht ihr dort den Bürgermeister machen. Habt ihr verstanden, dass das nicht geht? Man kann eine Welt voller Teufel nicht regieren. Schaut mal nach Amerika. Sie haben Trump gewählt. Und nun wollen sie alle zerstören. Stimmt, dass auch er spinnt, das weiß Gott. Nun eine neue atomische Aufrüstung, welche er tut, der Unglückliche. Aber sie haben ihn eben gewählt. Und sofort danach wollen sie ihn zerstören. Und wen setzen wir aus seinem Platz? Wieder Obama? Gleiche Suppe oder noch schlimmer, ich weiß es nicht. Darum sollt ihr euch genau nach allen Geboten richten, die ich euch heute gegeben habe. Liebt den Herrn, euren Gott, folgt immer seinen Wegen und bleibt eng mit ihm verbunden. Ich gehe auf Vers 26. Nun müsst ihr euch entscheiden, wählt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige, wenn ihr andere Götter nachlauft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Was sagt hier Gott? Will er sein Volk verfluchen? Nein, er sagt, dass es von uns abhängt. Er sagt, dass es Leben und Tod gibt, Segen und Fluch. Gott verflucht niemanden. Es ist die Welt selbst, die sich verflucht. Wenn jemand nicht arbeiten gehen will und vor Hunger stirbt, ist es nicht Gott, der ihn verflucht hat. Der Faulpelz, welcher nicht arbeiten will, hat es verdient, vor Hunger zu sterben. Es ist nicht Gott, der ihn verflucht hat. Es ist er, welcher sich nicht gesegnet hat. Okay? Nun, sicher ist Jesus gekommen, um uns zu befreien. Von jedem Fluch. Aber wir müssen das Wort lernen und es befolgen. Und darauf folgend werden wir im Segen leben. Wir sollten nicht unsere eigenen Ideen verfolgen, unsere Religionen, unsere Lehren, in welchen sie uns lehren, was sie wollen. Früher oder später werden sie ernten, was sie gesät haben, in unserem Herzen, inklusive Krankheiten und den Tod. Wenn du deinen Sohn niemals wachsen hast lassen, wenn du ihm nie das Wort Gottes gelehrt hast, ist es logisch, dass er nachher drogenabhängig wird. Und dann sagst du, Gott, wieso konntest du das zulassen? Es ist nicht Gott. Du bist ein Faulpelz, welcher seinem Sohn nicht das Wort gelehrt hat. Du warst kein gutes Beispiel. Als Jünger Christi, du sagst, rauche nicht, wie ich es tue. Schaue nicht Pornografie, wie ich es tue. Werde keinen Zombie, wie ich es bin, welcher nur Fernsehen schaut. Ist das eine Lehre? Jesus in Johannes 13, während er die Füße seiner Jünger gewaschen hat, hat gesagt, ich bin gekommen, um euch das gute Beispiel zu geben. Johannes 13. Das Passachfest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus angestiftet. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit einem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab, »Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen?« Jesus antwortete ihm, »Was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es begreifen.« Doch Petrus blieb dabei, »Niemals sollst du mir die Füße waschen,« worauf Jesus erwiderte, »Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir.« Da sagte Simon Petrus, »Herr, dann wasche ich mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht.« Wer gebadet hat, ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt ihr auch euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit, ein Diener steht niemals höher als sein Herr, und ein Botschafter untersteht den, der ihn gesandt hat. Jetzt wisst ihr das und könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr auch dann auch handelt. Es wird nicht gelehrt, wie es die Pharisäer taten, nur mit Geschnorr. Man lehrt wie Jesus, mit einem guten Beispiel, wie die Jünger, wie die Apostel, wie jeder von uns es tun sollte. Beklage dich nicht, wenn deine Kinder drogenabhängig werden, in Diskotheken gehen, hier und da. Beklage dich nicht, wenn du kein Beispiel warst. Unsere Kinder folgen doch nicht unserem blöden Gerede. Sie folgen unserem Beispiel. Ihre richtige Mutter und ihr richtiger Vater sind nicht die Personen, die sich sehen lassen wollen mit der Krawatte am Hals. Sie wissen genau, wer ihr Vater ist. Nicht jener, der die Bibel liest, sondern jener, der streitet mit seiner Frau, wer sie schlecht behandelt, welcher eine Geliebte hat. Das ist ihr richtiger Vater. Nicht jener, der die Bibel öffnet. Der andere, welcher die Bibel öffnet, nennt sich Heuchler. Die Kinder werden das anschauen. Beklagt euch nicht bei Gott, wenn der Sohn drogenabhängig wird, euch hasst und sich schlecht benimmt. Denn es ist das Beispiel, das ihr ihm gegeben habt. Es ist nun klar, warum viele Personen beten um Heilung und sie nicht immer erhalten und warum sie nicht den Glauben haben, sich als gesund zu erklären und zu glauben, dass sie es schon erhalten haben seitens Gott. Er hat die Heilung schon geschickt. Es ist unser Glauben, der sie annehmen muss. Und die wird sich in unserem Körper manifestieren. Im Falle dieser Familie, welche diese positive Erklärung instand gesetzt hat, dass das Mädchen gesund ist und leben wird, warum ist sie gestorben? Das hat nicht funktioniert. Im Schreiben von Jakobus hat es eine Schrift, welche dieses Argument erklärt. Aus dem, was sie schreiben, verstehe ich, dass in diesem Haus der Friede fehlt. Und der Friede ist ein Gesetz Gottes. Wie wenn du vom Bett runterfallen würdest. Du schlägst dir den Schädel auf. Aufgrund des Gesetzes der Anziehungskraft der Erde. Gott hat viele Gesetze. Es gibt das Gesetz des Säens, der Ernte, der Liebe, welche du geben sollst, um sie zu erhalten. Des Reichtums, dass du den zehnten Teil Gott schenken sollst, als Opfer an Gott. Und Gott wird dich finanziell segnen. Du musst geben, du musst säen, um zu ernten. Der Bauer, welcher Abfall sät und dann sagt, warum wachsen hier keine Orangen? Gott hat seine Gesetze. Jakobus 3,16. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Es scheint so, dass in diesem Haus diese Kinder ihre Eltern nicht mehr sehen möchten. Das verstehe ich nicht, denn ich kenne diese Eltern. Sie sind sicher nicht perfekt. Sie haben ihre Fehler, aber sie lesen die Bibel. Sie beten. Sie haben ihre Unstimmigkeiten, wie alle. Ich und meine Frau haben Unstimmigkeiten. Aber unter dem Wasser der Schrift lösen wir es. Okay? Das Wasser der Schrift wäscht alles. Diese Brüder und Schwestern, wenn wir sie nicht kennen würden, würden wir sie gar nicht empfangen. Sie sind Brüder, aber wie die Schrift schon sagt, in Jakobus 3,16, es war der Bruder Jesus, wo es Neid gibt, gibt es Streit und Unruhe und jede schlechte Tat. Diese Kinder, welche ihre Eltern nicht sehen möchten, hier gibt es etwas, das nicht stimmt. In welche Kirche gehen diese Kinder, wo sie ihnen sagen, sie sollen ihre Eltern nicht mehr sehen? Ah, weil sie nicht zu der gleichen Denominierung gehören. Und das interessiert mich, deine Angehörigkeit? Diese Eltern lieben Gott, lieben Jesus, die Bibel, das Evangelium, oder nicht? Also, ihr Religiösen des Sonntags, seid bitte ruhig. Ich bitte euch, das ist eine christliche Familie. Was interessiert es euch, dass sie nicht zu eurer Kirche gehören? Sie sind Christen und sie gehen auf die Straßen, um zu bekehren. Sie machen das, was sie können. Sie geben auch Flyer in der Woche. Und wenn es das ist, was sie tun können, ist das okay. Wir haben keine Regel, wie lange, wie viel man bekehren sollte. Man macht das, was man kann. Der Grund, warum diese christlichen Brüder Probleme haben, ist der, Probleme von Krankheit und Tod, ist aus meiner Sicht, und ich könnte mich auch täuschen, dass es in ihrem Haus Neid gibt, Unordnung und schlechte Taten. Es gibt den Respekt für die Eltern nicht. Nun, man kann die Eltern auch verlassen, wenn sie dem Herrn nicht folgen. Man kann gegen sie sein. Das geht auch, wenn sie dem Herrn nicht folgen. Aber das ist nicht der Fall dieser Familie. Wir haben vorher gesehen, in Markus 15, Jesus sagt, man soll sich um die Eltern kümmern. Wir kennen Familien und Häuser, wo es Streit gibt, wo es Trennung gibt, finanzielle Gier und Fehlen von Liebe. Es wird schlecht geredet, es Fehlen von Gemeinsamkeit in Christus, Fehlen von Vergebung. Man hilft sich nicht. Wir kennen Familien, in denen, bei der sich jemand um eine Kirche klammert, der andere um eine andere Lehre und der andere um seine persönliche Interpretation. Wie findet man die Wahrheit heraus? Man fällt auf die Knie und sucht Jesus. Seine Entscheidungsfähigkeit, seine Weisheit, sein Wissen, non jene des Pastors oder meine oder deiner. Alles im Innern der Bibel und des Evangeliums. Nun kommt die Frage auf, wie wissen wir, dass die Interpretation richtig ist? Interpretation A, Protestant oder Interpretation katholisch. Wer entscheidet, ob es richtig ist? Es ist nicht so schwierig, wenn wir es wirklich wollen. Zum Beispiel, in unserer Gemeinschaft, wir ziehen es vor, die Früchte zu sehen, wenn es Streitigkeiten gibt. Es gibt viele Familien mit Brüdern und Schwestern um uns. Wenn es Probleme gibt, treffen wir uns. Wie wissen wir, wer recht oder falsch liegt? Wir schauen auf die Schrift. Dann, wer Liebe zeigt und wer nicht. Wer streitet, um zusammenzugehören und wer streitet, um sich zu trennen. Wer Trennung will, sind wir froh, es ihm zu geben. Und zwar so schnell wie möglich. Dann kann er gehen. Danke und auf Wiedersehen. Wir schauen auf die Früchte. Hast du Resultate? Wir schauen, wie du lebst, wie man das Wort interpretiert. Das heißt, ob jemand darauf beruht, das Wort zu leben, das Evangelium in einer gewissen Weise zu leben. Und wir schauen auf die Früchte, die er gebracht hat. Manchmal ist es nur Theorie, es gibt keine Früchte. Aber sie machen Interpretation und Theorie. Diese Personen kann man gehen lassen. Denn der Weg ist sicher, die Früchte zu sehen, welche diese Interpretation bringt. Zum Beispiel der Koran. Wie weißt du, ob der Koran von Gott kommt oder nicht? Schau auf die Früchte. Der Koran produziert hunderte von Kriegen zwischen den Muslimen selbst. Nicht einmal die Christen. Die Früchte sind negativ. Und somit ist auch das Buch negativ. Verstehst du? Und so ist es auch in den Familien. Wenn es verschiedene Interpretationen des Evangeliums gibt oder der Bibel, dann schau auf die Früchte im Leben dieser Personen. Die Frucht Nummer 1, haben sie Liebe? Opfern sie sich für andere? Versuchen sie die Gemeinschaft in der Familie oder ihren eigenen Egoismus? Versuchen sie den Gebrüdern zu helfen oder ihrer Familie? Und danach schauen wir auch, ob sie gemäß den Schriften leben. Es gibt nämlich diesen Vers, Galater 5, 6. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glauben, der sich in den Taten der Liebe zeigt. Nun okay, Glauben haben zur Heilung, die Person als geheilt erklären, im Namen Jesus Christus. Und dass der Teufel besiegt ist. Amen. Aber wenn ich im Herzen ein Fehlen der Liebe habe, ein Fehlen der Verzeihung gegenüber jemandem, funktioniert die Erklärung des Glaubens nicht mehr? Wie bitte? Wenn ich eine Erklärung zur Heilung abgebe, auf mich selbst oder auf jemand anderen, aber in meinem Herz Bitterkeit oder Bosheit jemandem gegenüber habe oder fehlender Liebe gegenüber jemandem, funktioniert die Heilung nicht? Ja, sie funktioniert überhaupt nicht. Wieso weiß ich das? Es ist ein anderes Gesetz Gottes und diese Gesetze müssen beide beachtet werden und in die Taten umgesetzt werden. Oder ist nur ein Gesetz notwendig zur Heilung? Man muss das Evangelium in die Tat umsetzen und das so gut man kann. Wir werden es nie perfekt können, aber es gibt grundlegende Dinge, welche erfüllt werden müssen. Zum Beispiel, wir hatten eine Frau, die wir bekehren wollten. Und sie bat uns um Gebet, weil sie an den Nieren Schmerzen hatte. Und sie konnte sich nicht bücken. Ja, sie konnte sich bücken. Aber sie hatte einen Schmerz in der Brust und Kopfschmerzen. In der Gebärmutter hatte sie einen Anfang eines Tumors. Zusammengefasst, es ging ihr wirklich schlecht. Sie kam weinend zu uns und bat uns um Gebet. Es gibt die Fotos auf dem Radio. Und ihr könnt sie sehen. Okay, Angela, du kommst dran. Diese Frau heißt Isabel. Sie saß in einem Ecken und sah Dinge, welche sie selbst handgemacht anfertigt. Sie saß dort und hörte zu, was wir sagten. Einem anderen Kranken. Einem Paar, wo der Mann nicht gehen konnte, weil er alt war und hatte Probleme überall. Wir haben für ihn gebetet. Und er überglücklich hat uns erklärt, dass die Heilung eingesetzt war, dass der Schmerz fortgegangen sei und er wieder laufen konnte. Und diese Frau, Isabel, saß etwa 2 Meter weit entfernt und hat allen zugeschaut und zugehört. Wir hatten sie nicht gesehen und hatten auch nicht bemerkt, dass sie zugeschaut hatte. Aber sie hat alles mit ihrem Ohr registriert. Dann sind wir an die Bar gegangen, um uns einen Kaffee zu nehmen. Und weitere Registrationen zu machen, Nachrichten zu lesen und wir sind dort für 2-3 Stunden geblieben. Hier, wo wir sind, überall, wo wir hingehen, müssen wir aktiv bleiben. Wer anhält, ist verloren. Wir müssen überall arbeiten, wo wir sind. Amen. Wir waren somit dort mit einem Kaffee für 2-3 Stunden und arbeiteten und haben einen Tisch bezahlt. Denn wenn man dort sitzt, muss man etwas konsumieren und bezahlen, sonst kann man dort nicht sitzen bleiben. Ja, und nach etwa 3 Stunden kam sie zu uns mit den Wachen des Ortes, einem Wachmann, einem Polizist, welche die Plätze kontrollieren. Sie kamen näher und sagten uns in einem sehr komischen Spanisch, das wir fast nicht verstanden. Sie haben das Wort Iniento gesagt und wir haben wiederholt Iniento. Wir haben sie gebeten, zu wiederholen, was sie gerne wollten. Das 4-mal. Und er sagte nochmals Iniento. Und wir verstanden nicht, was Iniento heißt. Zusammengefasst haben wir schlussendlich verstanden, dass Iniengo heißt Salbung. Und sie wollten Gebet für Heilung. Waren diese denn evangelisch? Ich denke ja. Dieser Mann gründete eine Kirche. Und somit haben wir für ihre Kirche gebetet. Der Herr möge sie segnen. Und ich habe ihnen danach in der Kirche gegeben. Und zwar im Haus. Und ich habe ihnen gesagt, Brüder, ich ermutige euch in diese Richtung. Die Frau hat uns erzählt, dass sie dort gesessen hat und mitverfolgt hat, wie der Mann geheilt wurde. Wie der Mann zu gehen angefangen hat. Und wie er gesagt hat, dass die Schmerzen am Vergehen seien. Sie hat gesagt, dass sie seit diesem Moment angefangen hat zu beten. O Herr, schicke diese Personen auch zu mir. Schicke sie hierher. Ich bin zu ihm gegangen und du warst am Kommen. Und ich weiß nicht, was du genau machtest. Vielleicht gingst du einen Kaffee bestellen, um zu sehen, wo wir uns anmelden können. Dann kam dieses Paar, wo er nicht gehen konnte. Die Frau trug ihn fast ganz. Und da bin ich hingegangen und habe ihm am Arm auf der anderen Seite genommen und habe ihr geholfen, sie zum Tisch zu bringen. Die Frau dankte mir und lächelte mich an. Danke, danke, sagte sie. Dann habe ich einen Stuhl genommen und habe sie sitzen lassen. Ich habe ihr 2 Wörter im Kreuz gesagt. Gott segne dich, Bruder, und fürchte dich nicht. So hat es angefangen. Dann bist du gekommen. Ja, und nachher haben wir für ihn gebetet. Er heißt Francesco. Er hat gesagt, ich glaube nicht. Das war ganz klar. Die katholische Frau aber glaubte. Er sagte, nein, nein, ich will nicht, weil ich nicht an Gott glaube. Und die Frau sagte, doch, doch, sei nicht immer so ein Dickkopf. Verärgert sagte er, aber ich bin nicht ein Heuchler. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht an Gott glaube. Und fertig. Dann habe ich ihm mit einem Lächeln gesagt, hör zu, Bruder, dann glaube ich für dich. Okay? Ich bete doch. Lässt du mich bitte beten? Und die Frau sagte ihm, ja, ja, sag ja. Er war noch unentschlossen. Somit habe ich verstanden, dass er vor der Religion Angst hatte. Dann habe ich weiterhin gesagt, schau, du musst nicht katholisch und nicht protestantisch oder evangelisch werden. Das interessiert Gott nicht. Ich habe ihm eine Schrift gegen die Religion gegeben. Und dann hat er aufgegeben und ja gesagt. Als er verstanden hat, dass ich nichts mit Religionen zu tun habe, hat er ja gesagt. Und du hast nachher gesagt, wenn ich jetzt für dich bete und der Schmerz nachlässt, dann wirst du nachher mit mir beten, um auch Jesus zu erhalten in deinem Herzen. Und er hat gesagt, ja, sicher. Somit haben wir gebetet für die Heilung. Denn er hatte große Schmerzen in den Beinen und auch am Arm, weil er vor wenigen Tagen umgefallen ist. Er konnte sein Bein nicht anfassen, sonst schrie er vor Schmerzen. Das stimmt, ich habe ihm die Hand auf das Bein gelegt und er hat angefangen vor Schmerz zu schreien. Ich habe nicht mal ein bisschen geschlagen, ich habe nur die Hand darauf gelegt. Und sofort hat er geschrien. Ja, wir haben gegen die Schmerzen und für die Heilung gebetet. Dieser starke Schmerz ging nie weg. Er hat auch mit dir gebetet. Er hatte die Augen geschlossen und man sah es, dass er sich wirklich anstrengend mit ganzem Herzen. Nachher hat er seine Augen geöffnet und gesagt, es geht mir ein bisschen besser. Und du hast ihm gesagt, steh auf und probiere etwas zu gehen und sehe, wie es geht. Er konnte nicht alleine gehen. Zuerst ist er aufgestanden, sehr, sehr langsam und hat angefangen, ganz kleine Schritte zu tun. Allein, ohne Hilfe. Und er hat gesagt, weißt du was? Es ist wunderlich, der Schmerz. Es geht viel besser. Ja, er sagte, der Schmerz ist weggegangen. Er wiederholte immer wieder, wunderlich. Dann habe ich ihn genommen und gesagt, komm hierher, die Geschichte ist noch nicht fertig. Wir haben mit unserem Programm erst angefangen. Jetzt gehen wir weiter, um den Segen von Jesus Christus, deine Rettung, zu erhalten. Magst du dich erinnern? Und er sagt, ja, ich bitte dich, ich bitte dich. Er hat gebetet, um Jesus in seinem Herzen zu erhalten. Und ich habe ihm gut erklärt, wer dieser Jesus ist. In diesem Moment ist er ganz still geworden, mit ganz großen Augen, wie ein Schaf, welches wartet.
Wow.
Und nun, was passiert? Er ist ein ganz süßes Schäflein geworden. Seine Frau war im 7. Himmel. Ruhm sei Gott. Als wir das Gebet für die Errettung machten, war diese Frau neben uns. Wenige Meter entfernt, in der anderen Ecke. Sie war am Dinge verkauft. Wollpullover, handgestrickt. Sie hat uns dann erzählt, dass sie dieser Heilung zugesehen hat und dass sie gebetet hat, dass wir uns ihr nähern würden. Aber da wir nicht gegangen sind, ist sie zu uns gekommen, um ein Gebet zu bitten, um eine Salbung. Sie hat uns ihre Situation erklärt, dass sie geschieden ist oder dass sie in der Scheidung stand. Sie ist geschieden von ihrem Mann und sie lebt mit ihrem Sohn, der 17 Jahre alt ist und Drogenprobleme hat und auch Alkohol. Sie hat uns gebeten, für ihre eigene Heilung zu beten, körperliche Probleme und für ihren Sohn auch. Nachher ist sie hingesessen und du, Giuseppe, hast angefangen, ihr Fragen zu stellen über ihr Leben und warum sie möchte, dass wir für sie beten. Ich habe das Öl aus meiner Tasche herausgenommen und habe es auf den Tisch gestellt und ich habe ihr gesagt, bevor ich dich salbe, macht es keinen Sinn, dass wir das Wasser aus dem Boot gießen und morgen kommt wieder Wasser hinein. Wir müssen schauen, wo das Wasser eindringt. Einverstanden? Es hat keinen Sinn, wenn ich bete, versuchte es ihr zu erklären, für deine Krankheit. Jesus kann dich heilen, wenn du glaubst. Und morgen wirst du wieder krank. Und so verstehen wir, woher der Teufel eintritt. Diese Frau kommt von einer christlichen Familie und sie hat geschieden. Somit hat der Sohn nicht wirklich ein christliches Beispiel erhalten. Und somit ist der Sohn drogensüchtig und alkoholabhängig geworden. Du hast diese Frau Isabel gefragt, ob sie ihr Herz gereinigt hat, ob sie Bitterkeit oder Bosheit gegenüber jemandem hat oder Fehlen von Verzeihung. Und sie hat gesagt, nein, es ist alles okay, ich habe keine Sünden. Du, Giuseppe, hast gesagt, dein Ex-Mann? Und sie hat gesagt, ja, ihm kann ich nicht verzeihen. Ja, und ich habe die Finger in die Wunde gesteckt. Die Verzeihung verdient er nicht, habe ich gesagt. Dann kannst du nicht geheilt werden. Es gibt Bosheit in deinem Herzen und das wird nicht funktionieren. Wir haben einige Schriften zitiert und du hast ihr die Geschichte vom Mann erzählt, dem seine großen Schulden verziehen worden sind. 10.000 Talente. Matthäus 18. Matthäus 18, 23 bis 34. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, habt noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid, er gab ihn frei und ließ ihm seinen Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise einen kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, »Was bist du doch für ein boshafter Mensch! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast.« »Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so ich mit dir?« Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er all seine Schulden zurückbezahlt hätte. Wir haben sie etwas bezüglich diesem Verzeihen evangelisiert. Ich habe ihr gesagt, schau, wenn wir nicht verzeihen, ist es so, als würden wir Gift trinken würden und hoffen, dass der andere daran stirbt. Da hat sie angefangen zu weinen. Und sie weinte und weinte. Und dann hast du das Gebet der Verzeihung angefangen. Aber sie hat mit ihren eigenen Worten weitergemacht und gesagt, dass sie verzeihen würde und sie sich von allem Groll befreien würde. Und sie weinte weiterhin. Und sofort, nachdem sie dem Schmerz befohlen hat, zu gehen, hat sie angefangen aufzustehen und sie weinte. Ja, ja, sie hat sich gebeugt, hat sich die Füße angelangt und hatte keine Schmerzen. Dann mit einem Lächeln, sehr großem Lächeln, dass sie vor dem Gebet sich nicht hätte beugen können. Nun kannst du all dies tun, was du vorher nicht tun konntest. Und sie hat gesagt, ich habe keine Schmerzen mehr. Nichts, es ist alles verschwunden. Sie war so glücklich und hatte ein so großes Lächeln. Und wir haben auch für den Sohn gebetet, für seine Befreiung. Es wäre eigentlich besser, wenn der Sohn sich direkt mit uns in Verbindung setzen würde, um ihn auch bekehren zu können. Nur mit einem Gebet von Weitem ist es schwierig. Es wäre besser, wenn wir mit ihm direkt sprechen könnten. Er ist erst 17 und es ist ein Kind, das der Teufel versucht zu zerstören. Sie weinte wie ein Brunnen, hatte eine so große Freude und sagte, dass der Schmerz fortgegangen sei und dass Jesus und Gott sie berührt hätten. Halleluja! Was für Schäfchen hier sind. Was für Schäfchen. War sehr schön. Darum sei Gott. Danke dir, Jesus. Es ist schön, dass wo immer wir hingehen, es Schafe gibt. Nun sprechen wir von einem Paar von jungen Leuten, welche mit großen Rucksäcken reisten. Darin waren Zelte und all das, was sie brauchten. Sie wollten die Welt kennenlernen. Gehen umher in Autostopp. Giuseppe hat sie gesehen. Wir haben sie angehalten und haben mit ihnen gesprochen und haben ihnen von Jesus erzählt. Ja, ich habe dir nämlich gesagt, renne hinter diesen Jungen her, denn ich habe ihren Augen gelesen, dass sie Schafe sind. Ihr hättet sehen sollen, wie Angela zu laufen angefangen hat. Sie hat den Boden gar nicht mehr berührt. Aber als du verschwunden warst, kamst du nicht mehr zurück. Und ich dachte, was ist denn nun passiert? Haben sie sie entführt? Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Dann habe ich sie eingeladen, auch dich zu treffen. Aber sie haben gesagt, dass sie nur an Energie glaubten. So etwas wie New Age. Elektrische Energie. 220 Volt. Da ist die ganze Energie, ihr Jungen. Giuseppe hat gesagt, ja, es stimmt. Die Energie gibt es. Aber diese Energie hat einen Namen. Und zwar Heiliger Geist. Und Jesus. Und sie ganz verwirrt. Ah, okay. Man muss immer versuchen, in der Sprache der Jungen zu sprechen. Nie sagen, du hast Unrecht. Hör mir zu. Nein, nein, das funktioniert nicht. Man sollte immer versuchen, sich wie Paulo zu benehmen, welcher sagte, Athen, ich komme im Namen deines unbekannten Gottes. Und die, ah ja, das interessiert uns. Apostelgeschichten 17, 22. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und mit eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Ah, dieser kommt im Namen unseres Gottes. Er heißt Jesus, weißt du? Und sie haben gebetet und Jesus erhalten. Und es ging genauso mit ihnen. Auf jeden Fall sind wir hinausgegangen, nur um zu arbeiten, um einen ruhigen Platz zu finden, wo Aufnahmen zu machen. Dann kamen diese Schäflein vorbei. Das lehrt uns, dass wohin du auch gehst und die Augen offen hältst, immer das Ferngleis bei dir haben, denn du weißt nie, wenn jemand vorbeikommt, eine Angela oder eine Dora vorbeikommt, okay? Und du wirst sehen, wenn du deinen Teil tust und bekehrst, wenn du kannst, wird er dir Herr die Schäflein zusenden. So ist es uns geschehen mit Isabella. Sie ist zu uns gekommen und hat uns um Gebet gebeten. Hilf mir, ich bin ein Schäflein, hilf mir bitte. Auch sie fühlen den Geist. Johannes 10, 27 bis 30. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben, und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und mein Vater sind eins. Die Schafe erkennen ihren Hirte, verstanden? Der Herr möge euch segnen, liebe Geschwister. Ich weiß, dass viele von euch bekehren. Und wir danken den Brüdern und Schwestern, die das möglich machen. Dank ihnen können wir beruhigt sein, ruhig nach außen gehen, um Aufnahmen zu tätigen. Denn sonst wäre es auch schwierig zu arbeiten. Wir müssen an das Materielle denken. Aber so können wir uns auf unsere Sachen konzentrieren. Jesus mehr Zeit dedizieren. Sonst müssen wir daran denken, eine Arbeit zu finden, zum Beispiel um Schraubenzieher zu verkaufen. Ich weiß, dass ihr euch finanziell bemüht, um uns die Zehntel zu senden und andere Offerten. Wir danken euch dafür. Gott möge euch segnen. Wir geben euch Kredit und wir danken euch dafür. Ihr seid sehr wertvoll, liebe Brüder und Schwestern. Außerdem wissen wir, dass auch ihr die Augen offen hält, wenn ihr draußen seid und bekehrt, wo ihr könnt. Dass ihr euer ganzes Herz einsetzt, um Schafe zu finden. Gott möge euch segnen. Diese Jungen hier haben wir bekehrt mit den Rucksäcken. Sie wohnten 400 Kilometer entfernt und haben uns zu sich nach Hause eingeladen und haben gesagt, wenn ihr einen Platz braucht, um zu schlafen, kommt hier vorbei und wir werden euch beherbergen. Dann haben wir die Brüder und Schwestern betreffend der Zone gefragt, ob sie sie eine Nacht beherbergen könnten. Und die Brüder und Schwestern haben akzeptiert. Nun sehen wir, ob es weiter nötig ist, zu evangelisieren. Die Geschichte von Isabel hängt mit der anderen Nachricht zusammen. Wenn die Liebe fehlt, wenn Verzeihung fehlt im Herzen, dann funktioniert die Heilung nicht. Das heißt, es ist ein Gesetz Gottes, die das andere Gesetz annulliert. Nein, die Gesetze Gottes annullieren sich nicht, sondern alle zusammen ergeben ein Gesetz. Sie hängen zusammen. Aber die Heilung ist somit nicht möglich ohne Verzeihung. Willst du sagen, wenn wir nicht verzeihen, dann können wir auch nicht geheilt werden? In diesem Sinne ja. Ja, es ist logisch, denn wir müssen uns gegenseitig verzeihen. Es bringt nichts, wenn wir umhergehen und für die Heilung beten, wenn es dann in unserem Haus keine Verzeihung gibt. In unserer Familie, in unserer Ehe. Somit müssen wir den Weg finden, uns zu lieben und von vorne anzufangen. Das Herz öffnen und die Sünden beichten. Wie ich dieser Frau Isabel gesagt habe, es bringt nichts, wenn ich für dich bete und du heilst vielleicht mit meinem Glauben, nicht mit deinem. Und wenn du morgen krank wirst, hast du wieder das gleiche Problem. Versuchen wir zu verstehen, wo der Teufel hineingekommen ist. Heißt das, wie es mit der Verzeihung steht? Ich habe herausgefunden, dass ihr Problem das Fehlen von Verzeihung ist. Von da kamen die Krankheiten. Frage: Warum für Francisco auch ohne Glauben? Er ist mit meinem Glauben geheilt. Warum funktioniert es mit einigen mit deinem Glauben und mit anderen nicht? Wie kann jemand Glauben haben, wenn er im Koma liegt? Wir haben für diese Frau gebetet, die im Koma lag, und nach einigen Tagen ist sie erwacht. Welchen Glauben hatte sie im Koma? Heilt sie mit unserem Glauben? Ich weiß auch, wenn du es könntest, würdest du mit deinem Glauben alle heilen, aber es funktioniert nicht. Ja, aber als Jesus Lazarus vom Tode erweckt hat, hat er seinen Glauben gebraucht. Nein, Lazarus war tot. Also, im gleichen Zuge sagte er, Jesus konnte viele Wunder nicht tun aufgrund des fehlenden Glaubens. Aufgrund ihrer Ungläubigkeit. Matthäus 13 sagt, er hat wenige Wunder getan aufgrund ihrer Ungläubigkeit. Matthäus 13, 58. Weil die Menschen in Nazareth nicht an Jesus glaubten, tat er dort nur wenige Wunder. Ich glaube nicht, dass Lazarus glaubte. Er war tot. Also, schau, es gibt Momente, in denen wir den Ruhm Gott geben, in denen wir unseren eigenen Glauben brauchen. Um jemanden zu heilen, welcher den Glauben nicht hat. Dieser Mann, Franziskus, ist mit meinem Glauben geheilt. Einverstanden, aber nun hat er gebetet, um Jesus zu empfangen. Und ich habe es ihm auch gesagt, dass er von nun an seinen eigenen Glauben braucht, um zu heilen. Sagen wir, vorher war er sich dem nicht bewusst. Er kannte Gott nicht. Es gibt Leute, die heutzutage nur den Gott kennen, von dem in der Kirche erzählt wird. Ein toter und beerdigter Gott, immer auf dem Kreuz, tot. Wir hingegen predigen von einem Christus, welcher auferstanden ist, lebend ist. Aber es ist viele Mal geschehen, dass wir Leute ohne Glauben heilten. Aber nachher, als sie das gesehen haben, erwartet Gott, dass sie ihren eigenen Glauben zur Heilung brauchen. Somit, nachdem Lazarus vom Tode auferstanden ist, mit dem Glauben von Jesus und nur mit diesem von Jesus, Gott erwartet, dass er nun seinen eigenen Glauben braucht. Und wenn er das nicht getan hätte und nicht tun würde, hätte ihn Jesus nicht geheilt, auch wenn er nochmal gestorben wäre. Jesus sicher hat die Brote multipliziert, die Fische für 5000 Personen. Aber er hat auch gesagt, fängt an, mir zu geben, was ihr habt. 5 Brote und 2 Fische. Und der Frau hat Elia gesagt, im 1. König Kapitel 17, er hat ihr gesagt, was hast du? Ich habe nur etwas Mehl und etwas Öl. Bring es her. Dann hat Gott multipliziert, was sie hatte. Aber sie musste ihr Öl bringen, ihr Mehl. Sonst hätte Gott sie nicht gesegnet. 1. König 17, 17 bis 24. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an, was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nicht nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Gib mir den Jungen, erwiderte Elia nur, nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten. Ach Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, sieh doch, dein Sohn lebt. Dann antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Fang an, das Wenige, das du hast, zu geben. Lukas 21, 1-3. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Opferkasten im Tempel hinüber und schaute zu, wie die Reichen ihre Gaben einwarfen. Er bemerkte aber auch eine arme Witwe, die 2 oder 3 kleinste Münzen hineinwarf. Eins ist sicher, meinte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Diese Witwe hat alles gegeben, was sie hatte. Jesus hat nicht gesagt, es nicht zu tun. Behalte es, gib es Gott, wird er dir sagen. In Lukas 6 sagt Gott, gebt und ihr werdet erhalten, und zwar in großer Mengen, okay? Lukas 6, 36 bis 38. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keine Menschen, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr anderen anlegt, wird man euch messen. Warum gibt es das somit in Familienkrankheiten? Jemand stirbt, jemand ist unter Verfluchung, jemand hat einen Autounfall, der andere ist behindert. Wir müssen die Gesetze Gottes herausfinden, welche wir nicht befolgen. Warum ist deine Familie unter finanzieller Verfluchung? Du brichst ein finanzielles Gesetz. Irgendetwas befolgst du nicht. Gott hat Gesetze für alles, für die Anziehungskraft, der Geschwindigkeit. Denn wenn du mit Geschwindigkeit gegen einen Pfahl fährst, tötest du dich. Und wenn es Streitigkeiten gibt, welche es halt manchmal gibt, dann laden wir alle Familienmitglieder ein, nicht zu streiten. Wenn jemand eine Schrift hat, eine Seite auf dem Board, eine Prophezeiung, eine Enthüllung, warten wir auf den Herrn, gehen zur Schrift Gottes. Wir machen das so. Es ist notwendig, die Schrift zu lernen, und zwar miteinander. In Liebe, in Einfachheit, wenn man für Christus leben will. Und zwar zusammen in einer Gemeinschaft. in einer Kirche, in einer Familie. Und wenn es verschiedene spirituelle Wege gibt, muss man dies in Liebe und Respekt tun. In einer Familie gibt es Mutter, Vater und dann die Kinder, welche auch verheiratet sein können. Man muss sich gegenseitig respektieren. Vergessen, dass man Mutter, Vater und Kinder ist. Man ist einfach Bruder und Schwester in Christus. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Wir sind alles Brüder und Schwestern. Mit richtigem Respekt. Matthäus 12, 48. Doch Jesus fragte zurück, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Ich versuche, meine Kinder so zu behandeln, als wären sie meine Geschwister. Nicht wie Kinder. Ich versuche, sie zu respektieren wie Geschwister. Auf meinem Niveau. Meine Kinder fühlen das. Sie sehen es und sie hören gemeinsam aufeinander. So kann ich es auch nicht sagen. Ich bin der Vater. Hier befehle ich. Nein, mein Lieber. Der Vater hier ist hingegen Gott. Und ich, Bruder Giuseppe, bin der Bruder meines Sohnes. Gabriele, Davide, Andrea. Ihr wisst das. Es stimmt. Wir sind Gebrüder. Jesus wird in der Bibel der Erstgeborene genannt. Von vielen Geschwistern. Okay? Er ist unser größter Bruder. Somit müssen wir richtigen Respekt lernen. Füreinander zu beten, andere zu beten, weiterzufahren, uns gegenseitig zu helfen, in all was möglich ist. Im spirituellen und im materialistischen Bereich. Wir kümmern uns umeinander. Und wenn wir nicht in dieser Liebe miteinander gehen, welche die Bibel Agape nennt, das heißt göttliche Liebe, sondern schreiten in Stolz, Überheblichkeit, werden die Dinge nicht gut gehen, sondern vom Regen in die Traufe. Die Bosheit wird in unserem Leben immer zunehmen, außer wir zeigen Reue, wie in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Wenn wir in Reue und Demut zurückkehren, unsere Schuld beichten und um Verzeihung bitten. Es nützt nicht, wenn man sich beleidigt fühlt. Verzeihen wir uns gegenseitig. Denn wenn wir beleidigt sind, verlängern wir nur die Präsenz des Bösen neben uns und in unserem Leben. Sprüche 28, 13. Wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, der wird Erbarmen finden. Habt ihr verstanden? Denn wenn wir auch in die beste Kirche gehen und Glauben haben, an Wunder glauben, wenn wir unsere falschen Wege nicht ändern, wird der Herr und kann der Herr unsere Gebete nicht erhören und in uns wirken für Wunder und Heilung. Denn es wäre so, als würde er unsere Entscheidungen gutheißen, wenn wir außerhalb des Willen Gottes sind und trotzdem Heilung und Segnung erhalten, ist es so, als würde er unsere Wahl gutheißen und unsere falsche Art zu leben. Es ist nicht wirklich eine Regel. Jemand kann heilen und Wunder vollbringen, auch wenn er außerhalb des Willen Gottes ist. Matthäus 7, 21 bis 22. Nicht wer mich da und Herr nennt, wird in Gottes himmlische Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichtes werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Sie werden sagen, dass wir in deinem Namen Dämonen ausgetrieben haben, Prophezeiungen gemacht haben. Alles hängt davon ab, was Gott Ruhm gibt. Manchmal gibt der Ruhm Gott auch die Möglichkeit, dass jemand heilt, der außerhalb des Willen Gottes steht. Denn vielleicht hat er eine Gabe. Also was müssen wir tun, wenn jemand eine Gabe hat, aber nicht im Willen Gottes steht oder das Wort Gottes nicht befolgt? Jemand kann die Schrift Gottes befolgen wie die Pharisäer. Aber jene waren nicht im Willen Gottes. Der andere macht eine Heilung, zum Beispiel in einer charismatischen Kirche, welche aber außerhalb des Willen Gottes ist. Wie zum Beispiel, dass sie nicht bekehren und die verlorenen Schafe zusammensuchen. Und wie können sie dann Wunder vollbringen? Sie erbringen sie nicht, weil sie im Willen Gottes stehen, sondern weil sie eine Gabe haben, wie zum Beispiel eine Hexe, ein Hexer. Gestern erzählte ich von diesem Muslim, welcher Heilung vollbringt. Ja, genau, dieser vollbringt Heilung, weil er eine Gabe hat. Aber trotzdem kann er außerhalb des Willen Gottes sein. Es ist das, was Gianni aus Deutschland macht. Fragte, wie das möglich sei, in Matthäus 7. Sie vollbrachten Wunder und trieben Dämonen aus, aber sie waren nicht im Willen Gottes. Wie ist das möglich, dass also jemand außerhalb des Willen Gottes ist und das trotzdem tun kann und die Gabe hat? Gott lässt regnen auf die Gläubige, aber auch auf die Ungläubige. Die Sonne scheint für die Gläubigen und auch für die Ungläubigen. Gott vergibt seine Gaben auch auf Ungläubige. Matthäus 5, 43 bis 48. Es heißt bei euch, liebe deine Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für Böse und für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr euch nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun doch auch die von Gott nicht wissen wollen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Zum Beispiel Moses 2, Kapitel 7. Die Magier haben ihre Stöcke auf den Boden geworfen und aus ihnen wurden Schlangen, wie diese von Moses. 2. Mose 7, 22. Doch die ägyptischen Zauberer konnten mit ihrer Magie dasselbe wirken, und so blieb der Pharao starrsinnig. Er hörte nicht auf Mose und Aaron, wie der Herr es vorausgesagt hatte. Die Zauberer machten Wunder, und das nicht im Willen Gottes. Es war nicht der Wille Gottes, dass die Zauberer Wunder vollbrachten, aber aufgrund dessen, dass sie die Gabe hatten, welche Gott allen gegeben hat. Verstanden? Somit ist der Messstab nicht mal die Heilung. Das wäre, wie wenn ich, der ich berufen bin, dem Herrn zu folgen, mit dir und Deborah, ich nach Deutschland ginge zu Gianni und die Gabe habe zu bekehren und somit die Gabe habe, 20 Personen die Errettung zu bringen und das in einem Tag, aber ich außerhalb des Willen Gottes bin, weil der Herr mich in dieser Mission mit dir und Deborah gebrauchen will, wo ich der Rettung 1000 Personen bringen kann, nicht 20, nur weil die Gabe funktioniert. Aber nein, du könntest der Rettung auch weniger Personen bringen, hier, wenn du allein bist. Das heißt nicht, dass du im Willen Gottes bist. Ich muss befolgen, was die Berufung Gottes für mich ist. Ja, zum Beispiel hat jemand die Gabe der Heilung und Wunder zu vollbringen. Er hat eine Frau und 3 Kinder und sagt, ciao, ich gehe. Ich verlasse meine Familie, meine Frau, meine Kinder und gehe Wunder vollbringen. Und er bringt Wunder, weil er die Gabe dazu hat. Und die Frau und die Kinder waren hingegen Christen und wollten mit ihm sein. Und er sagt, nein, das interessiert mich nicht. Ich gehe lieber Wunder vollbringen. Nun, jener macht Wunder, er vollbringt sie. Aber er ist außerhalb des Willen Gottes. Denn der Wille Gottes ist es sicher, dass er sich um seine Frau und seine Kinder kümmert. Nicht umhergebt, um Wunder zu vollbringen. Zum Beispiel hier beim Bruder Giuseppe in Südamerika. Nein, bleib dort und kümmere dich um deine Familie, wenn sie dir folgen. Wenn sie hingegen dich verlassen und nicht wollen, dass du dem Herrn folgst, dann hast du das Recht zu sagen, hör zu, ich muss dem Herrn folgen. Entweder folgt ihr dem Herrn mit mir oder ich fahre fort, alleine dem Herrn zu folgen. In dem Fall verlässt du sie nicht, sondern sie verlassen dich. Somit haben wir hier den Fall, dass einer umhergeht, um Wunder zu vollbringen. Aber der Wille Gottes war es, dass er sich um seine Familie kümmert, ohne Wunder zu vollbringen. So wie es Jesus in Matthäus 7, 21 sagt, nicht jeder, der mich Herr, Herr nennt, wird in das Reich Gottes hineinkommen. Mal jener, der den Willen meines Vaters tut, welcher im Himmel ist. Somit ist der Punkt, dem Willen Gottes, dem Vater, zu folgen. Matthäus 13, 58. Weil die Menschen in Nazareth nicht an Jesus glaubten, tat er dort nur wenige Wunder. Wir sagten somit, dass alles miteinander zusammenhängt. Es gibt keine feste Regel. Manchmal hängt es von ihrem Unglauben ab. Und somit sind keine potenten Wunder möglich. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die potente Taten vollbringen, aber außerhalb des Willen Gottes. Somit ist es ein Gleichgewicht. Somit, was musst du tun? Erstens, folge der Schrift. Zweitens, folge der Schrift, geleitet vom Heiligen Geist. Und es gibt Christen mit dem Heiligen Geist, welche jedoch ihrem Egoismus folgen. Es ist nicht nur ein Ding, man muss diverse Sachen betrachten. Ich möchte die wichtigsten Gebote zusammenfassen für die Geschwister, welche verwirrt sind. Matthäus 22, 37 bis 39. Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist es aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Was sagt der Vers 37? Liebe Gott. 39. Liebe deine Mitmenschen. Matthäus 22, 37 bis 39 sagt: Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen. Somit ist das ganze Gesetz hier. Und wenn ihr nicht alles verstanden habt von diesem langen theologischen Diskursus, könnt ihr alles wegwerfen. Das Wichtigste ist hier die Schrift. Erstens, liebe Gott. Zweitens, liebe deine Mitmenschen. Was heißt das? Das heißt, dass solange die Familie dir folgt, du sie nicht verlassen darfst. Du kannst Zwist und Streitigkeiten haben über Spaghetti, Suppe und das dänische Essen, italienisch, ob du das Auto weiß willst oder orange. Dort gibt es das Familienoberhaupt, was normalerweise der Ehemann ist und die Dinge entscheidet. Wenn die Familie, auch wenn sie nicht an die Bibel glaubt, auch wenn sie nicht an Jesus glaubt, nicht errettet ist und dir folgt, verlässt sie sie nicht. Auf der anderen Seite, wenn die Familie Christ ist, Pfingstgemeinde oder katholische Gemeinde, aber dem Herrn nicht folgen will, wie es das Evangelium sagt, und sich in die Kirche sitzen möchte, um den Bank zu wärmen, und du das Recht hast, dem Herrn zu folgen, wenn sie dir nicht folgen, kannst du sie verlassen. Somit haben wir eine Familie, welche nicht glaubt, welche du nicht verlassen darfst, und eine Familie, die glaubt, die du verlassen darfst. Du verlässt sie eigentlich nicht. Du schreitest fort auf deinem Weg. Du willst weiterhin bekehren, Gemeinschaft haben und nicht nur am Sonntag mit deiner Familie in die Kirche sitzen. Somit sind sie, welche dir nicht folgen. Ich habe versucht, alles zu vereinfachen, denn unsere Nachricht muss auch von einem Kind verstanden werden. Matthäus 18,3. Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlische Reich. Ich habe eine Frage, immer von Gianni. Ich erkläre mir nicht, warum Katrin Kuhlmann, welche eine große Gabe zur Heilung hatte, an Krebs gestorben ist. Und warum ist Eliseo krank gestorben? Der große Prophet, welcher doppelt so viele Wunder wie Elia gemacht hat. Auch die Tochter ist krank gestorben von Wilksdorf. Einer der größten Heiler der Welt. Sie ist krank gestorben. Ich weiß nicht mehr, was genau. Vielleicht Krebs. Und John J. Lake, der große Heiler von Spokane in Washington. Die Spitäler seiner Zone wurden geschlossen, weil er alle heilte. Er hatte alle Ärzte gegen sich, weil alle verlumpten. Und seine Frau ist aufgrund eines Krebses gestorben. Wie kann das sein? Der Ruhm sei Gott, lieber Bruder. Ruhm sei Gott. Wenn ein Familienmitglied aufgrund einer Krankheit stirbt, dankt Gott, denn er ist zu Jesus in den Himmel gegangen. Und seid nicht verwirrt. Wenn jemand stirbt und ihr verwirrt seid, wart ihr vermutlich schon verwirrt, bevor die Person starb. Und euer Glaube basiert nicht auf dem Evangelium, sondern auf den Kirchen, auf den Religionen, auf den Predigern. Das ist nur Gerede. Ihr hattet euren Glauben basiert auf der Religion. Das ist nicht ein richtiger Glaube. Er ist nicht naturrein und echt, persönlich und auf der Grundlage von Christus, sondern ein Glaube, der auf anderem basiert. Haben wir die Fragen von Gianni beantwortet? Ja, wir kommen zur nächsten Frage. Von wem?
Von mir.
Von dir? Gehen wir zurück auf die Familie, die ihr Kind verloren hat. Was sollten sie jetzt tun? Ach, weißt du, von mir aus gesehen, und wie ich dieser Frau schon gesagt habe, Isabel heißt sie, glaube ich, welche geheilt war, und das heißt, ihr habt einen Fehler begangen. Macht nicht noch einen anderen. Fällt nicht vom Regen in die Traufe. Ich, in der ganzen Bescheidenheit, ich bin nicht der Pastor dieser Geschwister, welche in diese andere Kirche gehen. Somit kann ich ihnen schlecht etwas Rat schlagen. Ich kann ihnen nur sagen, was ich tun würde. Das heißt das, was ich Isabel gesagt habe, welche wunderbar geheilt worden ist. Man muss herausfinden, wo der Teufel hineingekommen ist. Ein Kind ist gestorben. Von wo ist der Teufel hereingekommen? Zum Beispiel, als das Kind von David gestorben ist, aufgrund dessen, dass er mit Bathsheba ins Bett gegangen ist und somit Ehebruch getan hat und zum großen Teil ihren Ehemann umgebracht hat, Uria, das heißt, dass die Konsequenz dieser Tat der Tod des Kindes war, weil er das nicht verdient hat. Und somit hat ihn Gott sterben lassen und hat ihn zu sich in den Himmel genommen. Du verdienst es nicht, ich nehme mir das Kind wieder. Kinder sterben nicht. Und was passiert? Davide beichtet seine Sünde. Es gibt ein ganzes Kapitel in den Psalmen, zum Beispiel Psalm 51, ist ein Teil seiner Beichten. Psalm 51, ein Lied von David. Er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathsheba zurückgewiesen hatte. Du, barmherziger Gott, sei mir gnädig, lösche meine Vergehen aus, denn du bist voller Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meinen Sünden ab, dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft. Nun lass mich wieder Frieden erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Er bleibt so König von Jerusalem. Aber wenn diese Geschwister ihre Sünden nicht beichten, es nicht bereuen, ihre Schuld nicht bereuen und nicht sehen, woher der Teufel in ihr Leben getreten ist, ob es Hochmut war, Stolz, Streit in der Familie, Neid, Eifersucht, Flüche, wie es in Jakobus heißt, wenn sie keine Reue tun, dann wird weiteres Böse kommen. Sie müssen herausfinden, woher die Ratte reinkommt, wo das Loch ist. Findet das Loch, findet heraus, wo das Wasser ins Boot läuft. Diese hier sind wütend mit den Eltern, sind wütend mit Gott und stehen dort mit ihrem Kessel, um das Wasser aus dem Boot zu schütten, ohne mehr die Eltern sehen zu wollen. Aus meiner Sicht machen sie einen Fehler. Aber macht, was ihr wollt. Ich sage es euch in Liebe. Aber in Liebe muss ich euch auch korrigieren. Ihr sagt, wer bist du? Ich bin niemand. Ich bin nicht euer Pastor, aber ich bin euer Bruder. Und ich rede zu euch als Bruder. Vor allem, weil die Eltern Christlin sind. Sie glauben an Gott und somit an die Liebe. Man verweigert diese nicht einer Familie, die christlich ist. Auch wenn die Lehren verschieden sind, aber die Liebe muss regieren in dieser Familie. Es gibt kein Christentum ohne Reue. Es bringt nichts, wenn ihr sagt, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, aber wir sind ein Desaster der Müllabfuhr. Unser Ort ist in Hesekiel 16. Nach deiner Geburt wurde nicht einmal deine Nabelschnur abgeschnitten. Niemand hat dich gewaschen und mit Salz abgerieben. Niemand hat dich in Windeln gewickelt. Kein Mensch hatte Mitleid mit dir und erbarmte sich über dich. Noch am Tage deiner Geburt warf man dich aufs freie Feld, weil niemand dich haben wollte. Da kam ich an dir vorüber und sah dich hilflos und blutverschmiert am Boden liegen. Ich sagte zu dir, du sollst am Leben bleiben. Ja, du sollst leben. Und heranwachsen wie eine Blume auf dem Feld. Du blühtest auf und wurdest zu einer schönen Frau voller Anmut. Deine Brüste rundeten sich, dein Haar wurde voll und schön, aber immer noch warst du völlig nackt. Wieder kam ich an dir vorüber und ich sah, dass du alt genug warst, einen Mann zu lieben. Dann breite ich meinen Mantel über dich aus und bedeckte deine nackten Körper als Zeichen dafür, dass du mir gehören solltest. Ich, Gott, der Herr, schwor dir die Treue und schloss mit dir einen Bund fürs Leben. So wurdest du meine Frau. Ich badete dich, wusch dir das Blut ab und salbte dich mit duftenden Ölen. Ich zog dir ein buntes, kostbares Kleid und Sandalen aus bestem Leder an. Du bekamst von mir ein Stirnband aus feinen Leinen und einen seidenen Umhang. Ich gab dir wertvollen Schmuck, legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um den Hals. Deine Nase schmückte ich mit einem Ring, ich gab dir Ohrringe und setzte dir eine prachtvolle Krone auf. Du warst geschmückt mit Silber und Gold. Du kleidetest dich in feinen Leinen, Seide und bunt gewebte Stoffe. Die erlesensten Speisen bekamst du, Brot, gebacken, aus bestem Mehl, Honig und Öl. So wurdest du wunderschön und würdig, eine Königin zu sein. Bei allen Völkern erzählte man sich von deiner Schönheit. Sie war makellos und vollkommen durch den Schmuck, den ich Gott, der Herr, dir geschenkt hatte. Wir sind Abfall auf den Boden geworfen. Und Jesus hatte Mitleid mit uns. Er musste mit seiner Familie streiten. Aber was hat das mit seiner Familie zu tun? Und ihr folgt einem Irren, der Bruder Giuseppe heißt. Sie folgen dem Niemand-Ich. Ich will keine Leute, die mir folgen. Ich möchte keinen Kult der Persönlichkeit. Ich schicke Leute fort. Ihr müsst Jesus folgen. Personen, die nicht dem Wort folgen, will ich nicht, weil sie dir nur Probleme geben werden. Okay? Wir sind keine Kirche, in der Leute mir folgen. Sie kennen mich nicht einmal. Wie können sie mir folgen? Sie kennen das Wort, das ich predige, kennen die Schriften, die ich predige. Sie kennen das, was der Herr tut. Wie können Sie mir folgen? Während den Jahren habe ich gelehrt, den Kult der Persönlichkeit zu hassen, der Kult der Prediger. Wir sind hier und sprechen vom großen Jesus, vom großen Gott, vom großen Heiligen Geist, vom großen Wort Gottes. Das ist, was ihr folgen sollt, nicht einem Menschen. Heute bin ich hier, morgen bin ich tot. Wollt ihr einer Leiche folgen? Ich bin schon tot. Heute bin ich in Christus tot. Es gibt keinen Ausgang. Es gibt nur Christus. Galater 2,20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Einverstanden? Es ist nicht ich, der noch lebt. 1. Korinther 2, 2. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Hier, Jungs, wer mit uns in Kontakt bleiben will, geht es immer um Jesus. Hier gibt es keine Organisationen. Wenn die Brüder und Schwestern hier kommen, wo ist hier? Hier gibt es nichts. Wo ist das Haus? Es gibt keine Häuser. Wo ist der Tempel? Es gibt keine Tempel. Es gab Brüder und Schwestern, welche angekommen sind mit Schrift und Papier in der Hand. Und wir sagen ihnen, wir lehren euch zu bekehren. Wo ist der Platz der Versammlung? Wo hören wir uns? Magst du dich an die Schwester erinnern, die gekommen ist mit Kugelschreiber und Papier? Beigen von Bibeln und Bibeln, weil wir ihr gesagt haben, komm her, wir lehren dich zu bekehren. Wo gehen wir hin? Sie wusste, dass es ein Treffen zur Bekehrung ist. Und sie war bereit, sich zu setzen und Notizen zu machen. Nein, so bekehrt man nicht. Wir gehen auf die Straße. Sie war schockiert. Sie war daran gewöhnt, dass sie wusste, wo der Bank und die Kanzel ist. Sieh sie dort. Dort sind sie, auf der Straße. Und schau die Leute, die dort sind. Wie hat Jesus seine Jünger gelehrt? Indem er auf die Straße ging. Eine Straße, welche sich Matthäus nannte. Kapitel 4. Es gab 4 Fischer. Er ging zu den ersten 2 und sagte ihnen, folgt mir. Ja, mein Herr. Sie ließen die Netze, die Fische, den Vater, alles fallen und folgen einem Unbekannten. Er geht 4 Schritte weiter und findet andere 2 Brüder. Und so waren es Petrus und Johannes und Andreas. Folgt mir. Sie lassen alles fallen und folgen ihm. In welche Strafkammer hat Jesus seine Jünger gebracht, um sie zu lehren, zu bekehren? Nein, nein, aus der Schlafkammer. Er hat ihnen gesagt, folgt mir. Wir müssen einige Dämonen jagen. Hopp, wo ist hier die Theologie? Aber was für eine Theologie? Lasst die Theologie den Pharisäern. Solche Dummheiten. Dort Bücher zu lehren und die Bänke zu wärmen. Von jemandem, der sein ganzes Leben lang die Bänke gewärmt hat. Ach bitte, Gott möge uns von diesem befreien. Nun, Angela, wohin gehen wir? Gehen wir zu einer Nachricht, die dir Jesus gegeben hat. Und zwar für diese Familie mit dem Titel, als ich auf dem Kreuz war. Ja, aber diese Nachricht ist nicht nur für diese Familie. Es gibt viele Familien, welche in dieser Kondition sind. Denn es ist leicht, Halleluja zu sagen. Halleluja. Und wenn dann jemand stirbt oder jemand krank ist, dann herrscht überall Verwirrung. Jungs, es wird die Schreckenszeit kommen. Alles andere als ein Toter. Es wird Millionen von Toten geben. Wir werden in eine riesen Verwirrung gehen. Wir haben gestern gelesen, dass Geschwister in Syrien in die Katakomben zurückgegangen sind. Ja, in Aleppo. In die Katakomben sind sie zurückgegangen und ziehen Tote hinaus. Knochen, welche ausruhen in den Gräbern der Martyrer und tote Christen. Auch dort sieht es so aus, als würden sie töten wie Mäuse. Sie überwässern diese Katakomben und lassen sie ertrinken wie Mäuse. Und dann verschließen sie diese Katakomben wieder und niemand weiß von etwas. Im Westen ist der Papst gewohnt, Homosexuellen zu helfen. Helfen wir den Lesben. Wir müssen die Trans verstehen und die armen Muslime, welche hierher kommen und den Brei bereit haben. Wir müssen ihnen einen Brei geben, verstanden? Dieser falsche Prophet und andere wie er. Nun, die Nachricht ist eine Nachricht, welche für Personen gedacht ist, welche leiden. Wenn du vor einem Leiden stehst und dich der Böse verurteilt für Fehler, die du begangen hast und für welche du schon Verzeihung gefragt hast und das zwar an Gott, aber der Teufel geht weiter und dich zu verurteilen und dir sagt, warum hat dich Gott verlassen? Ja, es ist eine kurze Prophezeiung, welche der Herr mir gegeben hat. Diese Nachricht ist für diese Geschwister gedacht, welche sich in dieser Situation befinden. Sie heißt, als ich auf dem Kreuz war, danke Herr, dass du uns hilfst. Jesus sagt, als ich auf dem Kreuz war und bei jedem Stich der Nägel versuchte mich der Teufel. Er versuchte mich zu murren, mich zu beklagen für jede Ungerechtigkeit, die ich erleiden musste. Aber seine giftigen Pfeile trafen mich nicht, weil mein Herz den großen, liebenden Vater im Himmel anschaute. Ich kenne jeden Schmerz, den du fühlst. Ich kenne deine Leiden, jede Versuchung, der du ausgeliefert bist. Aber wisse, dass der Satan dich versucht, den Glauben niederzulegen, um dich dann vor dem Vater anzuklagen. Bei jeder Versuchung fordert dich der Satan heraus, zu zeigen, dass dein Glauben wahr ist. Der Vater kann dich nicht vor den Versuchungen retten, denn so würde er den Sieg des Bösen zeigen. Und dass dein Glauben falsch ist, wie es geschrieben steht. Ich werde jeden auf die Probe stellen. Jeden, meine Kirche, wie auch die ganze Welt. Offenbarung 3,10. Du hast meine Aufforderung befolgt, geduldig auszuhalten. Deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird, um alle Menschen auf die Probe zu stellen. Sicher wird ein Großteil meiner Kinder der Probe keine Aufmerksamkeit beimessen. Und darum verpassen sie diese wichtige Konfrontation mit dem Feind und verlieren somit viele der Segnungen. Aber ich beschütze meine Kinder, welche die Proben überstanden haben. Das war der Grund, warum Hiob auf die Probe gestellt wurde. Hiob 2, 4 bis 6. Der Satan erwiderte bloß: Kein Wunder, er selbst ist doch noch mit heiler Haut davongekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an. Ganz sicher wird er dich dann vor allen Leuten verfluchen. Der Herr entgegnete: Ich erlaube es dir. Greif seine Gesundheit an. Doch lass ihn am Leben. Der Teufel gewann die Herausforderung gegen die Frau von Hiob, welche zeigte, dass ihr Glauben in mich falsch war. Hiob 2, 9. Na, immer noch fromm? Wollte seine Frau wissen. Verfluch doch deinen Gott und stirb. Aber der Teufel verlor die Herausforderung gegen Hiob. Hiob 2, 10. Aber Hiob sagte nur: Was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Selbst jetzt kam kein böses Wort gegen Gott über Hiobs Lippen. Jesus fährt fort: Geliebter Sohn, du kannst den Handschuh der Herausforderung nicht ablehnen, welcher der Feind dir zuwirft. Du musst ihn annehmen und gegen den Teufel kämpfen. Aber wisse, dass ich mit dir bin, wenn du die Augen deines Herzens und deinen Glauben auf mich richtest und auf meine Versprechen. Ich verspreche dir, dass ich mit dir bin. Wir werden den Feind gemeinsam angreifen und mit mir wirst du nur siegen können, denn ich habe ihn schon auf dem Kreuz besiegt. Erinnere dich, dass du jeden Kampf, den du durchquerst, jedes Leiden, jede Krankheit, jeder Fluch, einige von diesen Dingen könnten das ganze Leben lang andauern. Denke daran, dass jeder von diesen den Feind widerspiegelt. Den Feind, der dich vor dem Vater anklagt. Du kannst nicht auf den Kampf verzichten. Jeder Kompromiss mit dem Feind lässt das Fortschreiten des Bösen zu in deinem Leben. Aus diesem Grund, als ich auf der Erde war, habe ich mich immer geweigert, mich verwirren zu lassen. Auch in den kleinen Dingen. Unser Kampf ist gegen Engel, gegen Geister. Es ist der Krieg der Welten zwischen der Höhe der Liebe gegen die Tiefe des Bösen. Einen Krieg, den ich schon gewonnen habe. Und jetzt bist du dann. Bald werde ich den Bösen in den Feuersee werfen. Aber bevor das geschieht, erlaube es ihm nicht zu siegen. Das Monster weiß genau, dass er in die Verlorenheit geht. Aber in seiner Bosheit will er sich deine Krone nehmen, wie es geschrieben steht. Offenbarung 3, 11. Ich komme schnell und unerwartet. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann. Er möchte seine Bosheiten über dich schütten, weil er der Vater des Bösen ist. Das ist seine Natur. Nur das Böse tun. Wie ein bösartiger Krebs, ein Tumor, eine Krankheit, die tödlich ist. Aber freue dich. Habe Freude. Ich bin gekommen und ich habe gesiegt. Jetzt musst du nur neben mir bleiben. Mein Schild wird dich schützen. Mach es nicht wie die Ungehorsamen, welche glauben, dass sie ohne mich gehen können. Und sie folgen mir aus der Ferne und sind überfüllt von den bösen Pfeilen des Feindes, weil sie sich nicht vor mir schützen lassen. Bleiben wir zusammen, an meiner Seite, kann dir der Feind nichts antun, denn du bist in meiner Aura, in meinem Schein des Schutzes meines Heiligen Geistes. Mein Heiliger Geist ist in dir, aber du bist es, der wählen und entscheiden muss, wie nahe du mir stehen willst und wie viel du dir wünschst, meiner Schrift zu folgen. Ich bin auf dem Leidensweg gekommen, um meinem Volk zu sagen, dass sie alle in irgendeiner Form über das Kreuz gehen müssen. Denn wir sind in der Welt des Bösen, wie mein Apostel Paulus gesagt hat. Apostelgeschichten 14, 22. Dort stärkten sie die jungen Christen und ermutigten sie, in ihrem Glauben fest zu bleiben. Sie erinnerten sie noch einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Es gibt verschiedene Niveaus vom Jüngernsein. Jeder wählt seines. Matthäus 13, 23. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wieder fruchtbare Boden, auf denen die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht 100, 60 oder 30-fach. In eurer Welt sagt man, dass das Glück die Augen verbunden hat. Aber das Glück ist eine Lüge der Welt. In meinem Reich gibt es kein Glück, aber den gerechten Verdienst aufgrund der Verdienste, wie es geschrieben steht. Offenbarung 22, 11, 12. Wer dennoch weiter Unrecht tun will, der soll es tun. Wer mit Schuld beladen bleiben will, der soll es bleiben. Doch wer ein Leben führt, wie es Gott gefällt, der soll weiterhin so leben. Und wer Gott gehört, der soll bei ihm bleiben. Jesus sagt, macht euch bereit, ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Matthäus 16, 27. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem das geben, was für seine Taten verdient. Amen. Danke, Herr.